bist du? Keine Sorge, Leute, ihr seid jetzt nicht irgendwie im Philosophie-Podcast gelandet. Ihr seid bei To-Do's 17 Ziele für eine nachhaltige Welt. Aber wer bist du? Das ist so eine Frage, die klingt super harmlos. Wenn man länger drüber nachdenkt, ist es wahnsinnig schwer zu beantworten. Besonders, wenn man vielleicht zwischen mehreren Sprachen, Kulturen und Heimaten aufgewachsen ist. Aber genau da wollen wir heute mit unserer Folge ansetzen. Wir sprechen hier nicht nur über sauberes Wasser oder Klimaschutz. Wir sprechen auch über Chancengleichheit, über Identität, über Teilhabe. Und da ist natürlich auch die Herkunft ganz eng mit verknüpft. Das ist nicht nur eine Ortsangabe, das ist auch oft eine Erzählung, eine Geschichte. Und mein heutiger Gast, die weiß solche Geschichten wahnsinnig gut zu erzählen. Aber wir fangen immer an mit unserer Schnellfragerunde, bevor ich die vorstelle. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
17 Ziele, hallo erstmal. 17 Ziele sind für mich, so wie ich es verstanden habe, wertvolle Vorsätze, eine Art Orientierungsfunktion, würde ich mal sagen, und eine Chance in kollektiver Kooperation, diesen Planeten besser zu gestalten, unsere Gesellschaft nachhaltig besser zu beeinflussen. Aber ich formuliere es extra so ein bisschen vorsichtig, weil es sich für mich halt wirklich nach guten Vorsätzen anhört, aber da kommen bei mir sofort so ganz viele Fragen.
Die können wir heute auch hier klären. Was machst du aber den ganzen Tag so?
Oh Gott, den ganzen Tag jetzt werde ich auf der Republika sein und auch meinen morgigen Republika-Tag vorbereiten. Ansonsten habe ich die Tage damit verbracht, den Mai hinter mir zu lassen. Er war nämlich extrem arbeitsintensiv und da ich eigentlich in Elternzeit bin, war das doppelt und dreifach anstrengend.
Ich glaube, das Konzept Elternzeit sollten wir vielleicht auch nochmal besprechen. Ich weiß nicht, ob da der Plan ist, intensiv zu arbeiten. Aber dritte Frage, wo war denn für dich so der Moment, wo du dachtest, Moment, also was hat denn jetzt mein Geburtsort damit zu tun?
Mit meiner Arbeit meinst du? Mhm. Es war tatsächlich ein Bruch bei mir, den ich erfahren habe, als ich in mein Herkunftsland oder das Land, wo ich die ersten 10 Jahre sozialisiert wurde, zurückgekommen bin, und zwar für eine längere Zeit. Nach Kasachstan bin ich 2 Jahre zurückgekommen und habe da aber in so Expat-Strukturen gearbeitet für unter anderem die deutsche Regierung, also sozusagen für das AA. Und da habe ich mich desintegriert komplett aus Deutschland und habe koloniale Dynamiken hinterfragt, also westliche koloniale Dynamiken in Ländern, die sehr weit weg sind von Zentraleuropa. Und das hat mich sehr politisiert und einer hat zurückgebracht in dieses Land. Aber als ich dann wieder zurück in Deutschland war, war ich dann voll und ganz hier und dann dabei, diese ganzen Dynamiken hier im Inland zu verändern, in diesem Sinne zu verändern, damit sich eben diese Länder, zum Beispiel Kasachstan, das Land, aus dem ich komme, oder auch viele andere osteuropäische, zentrale europäische Länder auch, anders repräsentiert fühlen und gesehen fühlen von Zentraleuropa.
Und damit hast du eigentlich schon fast die ganze Vorstellung erledigt, was du so tust, was du machst, weil bei mir ist heute Julia Boxler, sie ist Journalistin, du bist Filmemacherin, du bist Podcasterin, du bist Co-Gründerin des X3-Kollektivs, da macht ihr eben Podcasts über solche Themen, ihr macht aber auch Ausstellungen, also das ist sehr weit gefasst und ihr habt einen tollen Begriff auf den Weg gebracht, Post-Ost, da geht es quasi um Identität, Migration aus dem post-sowjetischen Raum. Dass du in Kasachstan geboren bist, hast du schon gesagt, und auch sozialisiert wurdest. Ich glaube, du bist eine tolle Geschichtenerzählerin. Das wäre, glaube ich, sowas, was man auch zusammenfassen kann, die du aber auch auf so eine charmant unbequeme Weise erzählst, weil du uns auch den Spiegel vorhältst als Gesellschaft. Und das finde ich spannend. Darüber wollen wir reden. Jetzt erstmal ganz offiziell herzlich willkommen. Julia!
Hallo.
Schön, dass du da bist. Fangen wir vielleicht mal mit diesem Post-Ost-Begriff an. Der war mir nicht geläufig. Was habt ihr euch dabei gedacht? Warum gibt's diesen Begriff?
Ja, der ist dir nicht geläufig gewesen, weil er ein Neologismus ist, der auch vor einigen Jahren, vor 6 Jahren genau, erst in die Welt gekommen ist. Und zwar auch kollektiv. Wir sind ja hier auf der Republika. Es geht ganz viel um die Gemeinschaften, das Gemeinsame. Und auch das ist nicht nur ein Begriff, sondern mittlerweile eine Art Diskursraum, der von vielen TrägerInnen geschaffen wurde und weitergedacht wurde, wo es um Themen geht, man muss dazu sagen, in so deutschsprachiger Perspektive, also es betrifft schon auch Österreich und die Schweiz, ne, die Dachländer, aber der Diskurs funktioniert jetzt gerade vor allen Dingen auf Deutsch, breitet sich aber langsam so in andere Sprachen aus und es geht um Ost, Südost, Europa, Kaukasus und Zentralasien, weil das, was wir so lax als post-sowjetische Länder oder Ostblock oder wie auch immer hier gewohnt waren zu benennen, sind sehr, sehr viele Länder mit sehr vielen Kulturen, mit sehr vielen Sprachen, mit sehr vielen einfach Geschichten, auch sehr krassen und Geschichten auch voller Gewalterfahrung leider, die sehr wenig hierzulande repräsentiert sind, sehr wenig sichtbar sind. Und darum geht es uns. Also es ist eine Art Raum, den wir schaffen. Und warum wir diesen Begriff gewählt haben, um eben nicht den Begriff wie postsowjetisch, um Ostblock etc. zu benutzen oder solche Begriffe, die gerne wie so eine Art Schirmbegriffe agieren. Wir wollten auch nicht wieder so einen Begriff erschaffen, der die ersetzt, sondern wir wollten einen Diskursraum erschaffen, der so prozessual gedacht ist. Also das heißt, wir verwenden Post-Ost, solange wir es sich verwenden lässt, weil es ein Begriff ist, der aus der Bubble sozusagen selbst kommt, er uns selbst repräsentiert, weil er nicht an irgendwelche rechtliche Kategorien, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Spätaussiedler oder sowas begriffen ist, weil er dekolonial gedacht ist. Es ging darum, auch zum Beispiel das Sowjetische zu überdenken. Also die Sowjetunion war ein kolonialer Staat beziehungsweise ein System, eine Diktatur, die sehr viel traumatische Geschichte für sehr viele Menschen hierzulande geschaffen hat. Und uns geht es darum, diese Sachen, diese Geschichten neu zu denken, aus einer anderen Perspektive zu denken, die eben Zugänge schafft, die fernab sind von so einem zentralistischen Denken, von so einem imperialistischen Denken, weil sehr viel war hier hierzulande gedacht über Russland zum Beispiel. Ja. Ne? Also die ganzen, wenn wir jetzt schon hier in so einer Medienbubble sind, die ganzen Journalisten, die stationiert waren, die waren in Moskau stationiert, haben aber, weiß ich nicht, über Usbekistan oder so berichtet. Da waren sie niemals in Usbekistan.
Aber das finde ich, das muss ich ehrlich sagen, als ich mich dann mit deiner Arbeit jetzt beschäftigt habe, habe ich mir auch wirklich an die eigene Nase gefasst, weil das, was man früher so lax als den Ostblock bezeichnet hat, das war für mich auch irgendwie gedanklich eine homogene Masse. Zum Beispiel über Afrika, wo ich auch viel berichtet habe, viel unterwegs war, da würde ich nie auf die Idee kommen und sagen, ja, also afrikanische Kultur, weil es völliger Bullshit ist. Und komischerweise beim Osten, wenn man Richtung Osten den Blick legt, dann hat man da oft so ein Gesamtbild. Warum ist das so? Warum passiert das?
Ja, weil das genau solche kolonialen Strukturen sind. Und das interessanterweise für Deutschland, man betrachtet sich in Deutschland immer noch sehr langsam und unwillig als ein Staat mit kolonialer Vergangenheit und Erinnerung. Aber die größte koloniale Erinnerung ist eigentlich die Kolonisation gen Ost. Also man denke auch nur an den Nationalsozialismus und da gab es auch den Plan Ost. Da ging es darum, die Untermenschen im Osten maximal dafür zu benutzen, als Sklaven zu benutzen sozusagen und dann den Osten zu besiedeln mit Deutschen. Also jetzt nur so als kleines Beispiel. Oder OstarbeiterInnen, das sind Millionen von Menschen, die in Belarus, Ukraine, auch Polen zu Zwangsarbeit in Deutschland im Zweiten Weltkrieg versklavt wurden. Also die ganze Wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs wurde von diesen Menschen getragen. Und da gibt es aber ganz viele, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, dauert es zu lange, dramatische Geschichten, was dann mit diesen Menschen passiert ist, wie lange sie hier waren. Viele oder einige von denen sind dann, also es gab dann so ein Abkommen und da sind diese ganzen Tausende, Millionen von Menschen wieder überwiegend zurückgeschickt worden in die Länder, wo sie herkamen. Da wurden sie aber oft auch nochmal deportiert, weil sie als Verräter oder Kollaborateure gegebenenfalls betrachtet wurden. Und dann kamen sie zum Beispiel als Russlanddeutsche.
Dann wieder zurück und dann, dann waren sie wieder, aber nicht wirklich.
Ja, also das sind so ganz, was ich sagen, wir sind komplett vertrackte Geschichten, sehr heterogene Geschichten. Diese Menschen hierzulande sind auch, also jetzt nehmen wir mich an, damit wir so mit Beispielen arbeiten, nehmen wir mich. Ich bin hier in Deutschland 96 angekommen als offiziell Spätaussiedlerin, ne? Also Nachfahren eines Spätaussiedlers.
Das war auch so die Begrifflichkeit, glaube ich,
das ist mit dem man das dann gelabelt hat. Das ist der Rechtsbegriff. Das sind so die Begriffe, gegen die wir uns mit Post-Ost sozusagen in einer Selbstbezeichnung...
Also ihr habt Begriff geschaffen, um euch gegen diese Begrifflichkeiten zu wehren.
Nicht wehren, aber wir wollten halt nicht von außen geframed werden und repräsentiert werden. Und nicht,
also so ein Empowerment-Move eigentlich.
Genau, eine Selbstbezeichnung, eine empowernde Selbstbezeichnung, weil also das kam auch daher, weil man sich selbst in diesen Begriffen oder in den, manchmal gibt es ja auch Institutionen, Verbände, die diese Begriffe irgendwie irgendeiner Art und Weise repräsentieren, überhaupt nicht gesehen hat. Das ist auch ein generationelles Ding, ne? Das ist die Generation, die sich so bezeichnet, die diesen Diskurs aufrechterhält, die jetzt so ein bisschen mehr, also in Positionen ist, die etwas vielleicht mehr Sichtbarkeit haben, ne, oder die sich das gearbeitet haben, weil unsere Eltern in den 90ern, 2000ern mit anderen Sachen beschäftigt waren. Größtenteils einfach hier, sag mal, anzukommen und oft auch in Strukturen, die... Also wir leben ja in einem Land, was immer noch 2025 sehr viel strukturelle Diskriminierung hat. Also das heißt, fast alle kommen aus Familien, die in irgendeiner Art und Weise Degradierung erfahren haben durch die Migration in dieses Land. Ne? Alle haben diese Erfahrung gemacht familiärerweise. Meistens waren das Eltern, Großeltern, die hier, weiß nicht, Rente nicht anerkannt bekommen haben, dies und das und jenes. Und die Leute wie ich, die jetzt an Positionen sind, wo sie sich, ich sag mal, sehr hart den Weg dahin erarbeitet haben. Das kostet uns meistens 2-, 3-, 4-mal so viel Arbeit wie Menschen, die hier mit Privilegien geboren wurden, die, weiß nicht, hier Ausbildung, Vitamin B, Beziehungen etc. hatten. Wir sind alle so heterogen. Wir bringen neben diesen ganzen, ich sag mal, Herausforderungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch noch unsere ganzen, ich sag mal, historischen Ballast mit. Mhm. Also bei mir ist es so, ich komme aus einer Familie, wo von allen Seiten so Leute deportiert wurden nach Kasachstan. Kasachstan ist eh das Land der Deportierten. Da wurden alle, das ist einfach schön weit weg gewesen, und die wurden unter Stalin deportiert, ne, als Deutsche, aber auch als UkrainerInnen und Polinnen, das ist der andere Teil meiner Familie. Und dann trafen halt all diese Menschen aufeinander in Kasachstan, was aber auch immer in Leidenschaft gezogen wurde von dem russländischen Imperium. Das hat auch die Golodarmor mitgemacht, und das Stalin und so weiter. Also, und mit all diesen vertrackten Historien kommen wir Menschen aus aller Herren Länder, das sind, ich glaube, 15 plus Länder, und versuchen hier eine Art kollektives Beisammensein, ich sag mal, aufzuarbeiten, indem wir unsere ganzen Verschiedenheiten zwar darstellen, aber auch eine Art Gemeinsamkeit versuchen zu finden.
Also damit eine Art Wir-Gefühl in der Unterschiedlichkeit? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du auch mal so konkret erzählen, was macht ihr denn da? Okay. Also wie wollt ihr diese Geschichten, wie tragt ihr die in die Welt?
Mhm. Ja, wir machen, also das eine ist natürlich das, was du erwähnt hast, wir machen den Podcast, wo wir versuchen einfach in auch langen Konversationen Menschen ihre Positionen darbringen zu lassen. Das sind halt nicht einfach nur Geschichten. Wir nehmen jetzt nicht XY, den wir an der Straße treffen. Das sind Menschen in Positionen, die sind WissenschaftlerInnen, die haben NGOs, die haben ihre Themen. Und diese Themen arbeiten wir jetzt in schon, ich glaube, 90 Folgen oder ich weiß gar nicht, wie viele.
At the moment. Das sind über 100 bei dir, glaube ich.
Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Arbeiten wir auf. Das sind nicht einfach nur, erzähl mir deine Geschichte, wo bist du geboren, wie geht's dir, wie war das damals in der Schule. Das hatten wir am Anfang ein, zweimal, aber mittlerweile sind wir sehr systemisch, weil unser Ziel ist, tatsächlich einen Impact auf diese Gesellschaft zu geben. Das Ziel des Podcasts war damals auch, also es gab keine Podcasts zu Osteuropa, ne, nicht mal, und schon gar nicht irgendwie Osteuropa, was auch den Kaukasus oder Zentralasien mit einschließt. Es gab vielleicht Themen hier und da. Deshalb haben wir das gestartet. Es gab auch keine medialen Formate. Es gibt sie immer noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, also mir würde jetzt nicht ein einziges einfallen, wo das irgendwo stattfindet, die Thematik.
Nein, also es gibt vereinzelt, gibt es jetzt so ein paar Sachen auf jeden Fall. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion, inwiefern solche Formate wie wir, also solche Indie-Formate, die wirklich mit unserem Schweiß solche Sachen aufbauen und diese Diskurse aufbauen, dann als Blaupause dienen für, ich sag mal so, öffentlich-rechtliche, die dann eine ganze Redaktion dahinter stellen und wo wir uns alle halbe Jahre um unsere Förderung wirklich schlagen müssen mit sehr vielen anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Genau. Wir machen aber auch, wie du schon sagtest, auch kuratierte Formate. Wir beraten auch Institutionen. Wir arbeiten auch mit WissenschaftlerInnen zusammen und arbeiten an Studien zusammen, machen dann Projekte, die so transdisziplinär sind, die dann auch wieder in so Kongressen oder Festivals enden. Wir hatten gerade letzte Woche ein Riesenfest selber gemacht, wo es um Storytelling gegen Desinformation ging. Und Desinformation meinen wir auch, wie zum Beispiel die nicht erzählten Geschichten vom Osten, ne? die ich dir kurz schon angeschnitten habe, zum Beispiel im Nationalsozialismus, diese ganzen historischen Kontinuitäten gehen Ost, warum wir den Osten degradieren in Zentraleuropa. Also es trifft ja nicht nur Deutschland, aber Deutschland hat eine zentrale Rolle immer in diesen Gewaltgeschichten in Zentraleuropa. Deshalb trifft es die schon auch am ehesten, vor allem, wenn wir hier die Diskurse führen. Wir bringen KünstlerInnen zusammen, wir arbeiten, wir haben eine Residency gemacht mit verschiedenen Künstlern, die ganz transdisziplinär arbeiten, die verschiedene Geschichten erzählt haben. Also auch, da kam auch Ostarbeit drin vor, aber da kamen auch indigene Völker drin vor, weil wir stellen uns den Osten, selbst wenn du jedes Land nimmst, also nimmst du Kasachstan, also da leben auch, weiß ich nicht, 150 verschiedene Nationalitäten oder Ethnizitäten, diese Begriffe sind auch alles schwierig, finde ich. Aber weil die meisten sind auch noch krass untereinander.
Also, ja.
Auch nochmal vermischt. Also in meiner Familie gibt es auch schon sehr viele so vermischte Nationalitäten oder was auch immer man für Begriffe dafür verwenden will. Und wir bringen diese Menschen zusammen, dann geben wir ihnen so viel, wie wir können. Also in dieser Art Residency hatten wir ihnen zum Beispiel so Workshop organisiert oder Coachings. Und dann haben wir dieses Fest gemacht, wo wir diese Ergebnisse vorgestellt haben und einfach eine Community zusammengebracht haben, die sonst einfach keinen Ort hat. Das gab's, sowas gab es auch noch also nicht.
Ihr habt dann quasi diesen Ort der Zusammenkunft geschaffen, wo man sich dann austauschen kann, habt dem ganzen Label aufgedrückt, aber du hast ja selber schon gesagt, du siehst diesen Begriff auch kritisch.
Ja.
Wie ist denn das so innerhalb der Generation? Du hast deine Eltern schon angesprochen, dass sie mit anderen Sachen beschäftigt waren. Du machst jetzt etwas, um diese Geschichten sichtbar, transparent, erlebbar, Verständnis überhaupt mal dafür zu schaffen. Ja. Wie ist das, wenn du das mit deinen Eltern besprichst? Also ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel bei antislawischem Rassismus eine andere Wahrnehmung hatten damals, als du die heute hast. Wahrscheinlich hast du eine höhere Sensibilität. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wie wird das denn so besprochen? Weil ich kann mir das vorstellen, da kommt der intergenerationell, ist das ein Wort? Keine Ahnung.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und dann eben halt noch die unterschiedlichen Herkünfte und so. Das kommt ja dann alles bei euch irgendwie zusammen. Wie wird denn das diskutiert innerhalb der Community?
Ja, ich sag dir Folgendes. Dieser Podcast, da haben wir sehr viel auch Meldungen, Rückmeldungen dazu bekommen. Dieser Podcast hat dazu geführt, dass Menschen das in ihren Familien überhaupt besprechen.
Mhm.
Also, weil wie bei so vielen migrantischen Familien oder nicht nur, auch in Deutschland. Also, wer spricht in Deutschland bitte über Täterinnenschaft in der eigenen Familie? Und genauso sprechen wenige Leute über andere traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel Opfertum. Also das ist genauso schwierig. Also unsere Familien sind generell wie so viele sehr stumm gewesen, auch was die Migration angeht und schon und erst recht was irgendwelche Deportationsgeschichten oder Kriegsgeschichten etc. anging. Dieser Podcast hat sehr viele Menschen überhaupt dazu inspiriert, in die Familie zu gehen, mit ihr zu reden. Das war ganz schön. Am Anfang, die ersten 2 Jahre, habe ich eigentlich super oft mit meinen Eltern dann telefoniert und auch mit meinem Bruder, um mich daran zu erinnern. Weil man hat ja auch so viel Verdrängung aufgrund von diesen Schwierigkeiten, die man durchgemacht hat, teils aber gemeinsam. Und das hat überhaupt so irgendeine Art Aufarbeitung und Erinnerungskultur geführt. Und natürlich gibt es da komplett verschiedene Wahrnehmungen. Aber, und das ist das Schöne, dieses Format ist die Chance auch auf eine Bildung und auf eine Weiterbildung. Also es ist eine Chance darin, eine nachhaltige Erinnerungskultur zu überhaupt zu ergründen und dafür einen Raum zu schaffen und diese auch in die Zukunft zu tragen. Und die sich auch teilweise verändert, weil das muss ich auch sagen, es gibt super wenig Forschung dazu, es gibt super wenig Publikationen dazu. Und das heißt, mit unserer Arbeit, die wir machen, die wir kollektiv gestalten, also sind wir eine Art Wissensproduktion, wir sind eine Art Archiv, mit dem auch ganz viele WissenschaftlerInnen tatsächlich arbeiten. Es gibt, weiß nicht, es gibt Seminare, wo unsere Podcasts gehört werden. Das haben wir immer nur gehört auf irgendwelchen Kongressen. Oder das werden dazu geschrieben, weiß nicht, Abschlussarbeiten. Und wir betrachten das alles als so eine Art kollektives, kollektiven Raum und eine kollektive Chance.
Wo steht ihr denn da im Prozess? Weil es klingt für mich jetzt noch so ein bisschen, um Geschichten zu erzählen, müssen wir erstmal die Geschichten erfassen oder erstmal recherchieren. Auch. Also ist ja eigentlich eine journalistische Arbeit letzten Endes.
Auch, da ist ganz viel. Also ich nenne es immer künstlerische Forschung. Ich komme einfach daher.
Künstlerische Forschung?
Ja, ich komme einfach daher eigentlich. Ich habe das auch studiert so ein bisschen.
Was ist künstlerische Forschung?
Naja, das ist, dass man das ist das Transdisziplinäre. Also wenn man denkt, Forschung basiert irgendwie darauf, dass man irgendwie im Labor Flüssigkeit X in Flüssigkeit Y tropft und dann kommt Z, ist es so, dass künstlerische Forschung einfach eine andere Forschung ist als das, was man so als dass du eine Arbeit schreibst, ne?
Ja.
Ich habe zum Beispiel als Abschluss einen Film gemacht. Ich bin nach Kasachstan zurückgefahren.
Das war Bye Bye Baby heißt der?
Das war Bye Bye Baby, genau.
Und dazu das ist auch deine erste Reise. Also,
Das war die Initialreise und danach habe ich gedacht, okay, ich muss in dieses Land zurück, ich muss hierhin zurückkehren. Und dann bin ich ein Jahr später zurückgekehrt und 2 Jahre da geblieben und habe da gearbeitet als Journalistin und fürs Institut für Auslandsbeziehungen. Künstlerische Forschung betrachtet das ein bisschen ganzheitlicher, also überhaupt die Welt ist erfassbar durch sehr viel und Wissensproduktion passiert nicht nur schriftlich, Wissensproduktion passiert jetzt auch zum Beispiel oral zwischen dir und mir, wir hinterlassen jetzt diesen Podcast und irgendjemand hört sich den an und denkt, oh, Ostarbeiter, what's that? Ach, das waren Millionen von Menschen, die ausgebeutet wurden, so, auf denen die deutsche Wirtschaft im Nationalsozialismus gefahren ist, auf deren Rücken.
Mit Erfolgsgeschichten bis heute, wenn du so möchtest, ne? Also, wo Firmen quasi heute noch profitieren, dass sie damals die Menschen ausgebeutet haben.
Und darüber redet aber zum Beispiel niemand.
Das ist ein sehr unangenehmes Thema.
Ja, also, es wird schon langsam so aufgearbeitet, aber sehr, sehr langsam und nur mit so, wir sind so ein bisschen so die nervigen Menschen, die nervigen zivilgesellschaftlichen Leute, die dann halt immer so den Finger drauf machen. Aber wir haben uns unsere eigene sozusagen Agency geschaffen, aus uns heraus.
Aber da sind wir jetzt mal bei diesem Thema, was du vorhin so schwang, schon so ein bisschen eine latente Medienkritik mit.
Latent.
Du arbeitest als Journalistin, du arbeitest auch für namhafte Redaktionen. Warum, also nicht warum ist das kein Thema, das ist eine blöde Frage.
Aber immer als Freie.
Ja, okay.
Hat das auch einen Grund.
Das muss man aber auch mal, das gehört zur Wahrheit dazu. Falls ihr euch für die Medien interessiert oder so, wir arbeiten alle frei. Wer inhaltlich arbeitet, arbeitet frei. Es gibt immer so, ich nenne das immer liebevoll Requisiten mit Pulsschlag, das sind Menschen mit Festanstellung. Aber die arbeiten meistens weniger inhaltlich, eher verwalterisch. Ja. Du arbeitest frei als Journalistin für namhafte Redaktionen. Wie kommt es denn an, wenn du sagst, Leute, ich habe hier ein Thema? Weil so beginnt ja eigentlich eine gute Redaktionskonferenz. Ich bin Journalistin, ich arbeite hier, ich habe hier ein geiles Thema. Ja. Darum geht's.
Also, zum Glück, also aus einem sehr, sehr traurigen, gewaltvollen Anlass, und zwar der 22 passiert ist, das war die Vollinvasion, die russländische Vollinvasion in die Ukraine, ist um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Osten und auf diese Themen, auf diese Dekolonialität, also oder auf post-sowjetisch als ein koloniales Konstrukt.
Ja, wobei man aber auch fairnesshalber, ich denke das manchmal auch, wir berichten über diesen Krieg in allen Details. Es wird Social Media mäßig wahnsinnig viel über die Hintergründe diskutiert, aber so richtig mal eine gute Aufarbeitung. Wo kommt denn dieses verzerrte Geschichtsverständnis der Russen zum Beispiel her und so weiter? Also das wenig gesehen, wenig.
Ja, bei Arte Tracks, wo ich gearbeitet habe, diese Redaktion habe ich zum Beispiel eigentlich mit aufgebaut. Also da war ich die Erste, die nicht deutsch-deutsch sozialisiert war, die in der Redaktion war. Und das war ganz schön, also dass ich da relativ dankbar auch, also oder fast schon desperate empfangen wurde, weil zu dem Zeitpunkt war der Redaktion nicht so klar, wie man das alles angreifen soll, aber es musste irgendwie, weiß nicht, in 4 Wochen schon die erste Sendung stehen, so ungefähr. Und das war, also ich muss mal gucken, was ich sage. Also das ist, ich bin sehr dankbar. Ich bin da gerade, also ich bin ja wie gesagt gerade in Elternzeit und mache eigentlich gerade nur noch meine Projekte. Deshalb bin ich aus dem, also bei Tracks gerade aktuell tatsächlich aus dem Tagesgeschehen raus. Aber ich war da sehr lange drin, habe das wie gesagt mit aufgebaut, habe alle Autoren akquiriert oder viele, mit denen man arbeitet, viele KollegInnen auch mit reingebracht aus meiner eigenen sozusagen Bubble, die ich auch aufgebaut habe durch meinen Aufenthalt in Kasachstan. Ich war dann noch mit dem Marion Donhoff-Stipendium in Moskau bei Dost, bei dem Oppositionssender, der, also den es jetzt natürlich da nicht mehr gibt, ja. Der ist jetzt im Exil. Das war alles sehr lange her, also 2015 bis 18. Genau, und also ich bin da schon auf jeden Fall dankbar empfangen worden, aber ich bin in diesen Strukturen empfangen worden, die es gab. Und da gab es schon Menschen mit einem Lenin-Bild auf ihrem I'm Lefty Mitte-Journalist Tisch.
Die rechte Bubble tobt jetzt. Genau so haben wir uns vorgestellt, Beate.
Nein, Entschuldigung. Ja, also da, die ja ihr, im guten Gewissen irgendwie ihre Arbeit gemacht haben, aus ihrer, weiß ich nicht, auch linken Perspektive und so weiter. Aber das sind ja so die Kontinuität. Also woher kommt das? Also es ist wirklich sehr kompliziert, das ist komplex. Das heißt, ich musste mir schon einen Raum schaffen und auch den Raum schaffen für neue Erzählungen und neue Formate.
Okay, das heißt, aber dann hast du auf der einen Seite deine Stories recherchiert, die du erzählen wolltest und gleichzeitig aber auch sowas wie Aufklärungsarbeit in der Redaktion erstmal leisten müssen?
Das machen alle migrantischen Journalisten.
Also ich denke jetzt nämlich gerade an meine Redaktion und da ist natürlich auch so, wir haben Kollegen aus Syrien zum Beispiel und das ist natürlich klar, wenn es irgendwie darum geht, ja, mach du mal. War das bei dir auch so? Also wie ist ja auch also das Thema bei dir ist ja gesetzt qua Identität eigentlich und nicht qua journalistischem Schwerpunkt.
Ja. Also muss ich sagen, und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, bevor ich zu Tracks kam, war ich so, okay, jetzt habe ich diese Kasachstan-Geschichte, jetzt habe ich diesen Film gemacht, jetzt bin ich drüber hinweg. Ich mache nie wieder was zum Osten. Ich mache jetzt was ich hatte eine andere Geschichte vor, ich habe auch einen anderen Film angefangen. Ich mache was ganz anderes, ich mache nichts zu Identitäten mehr. Ich habe was zu Webcam-Girls gemacht. und ist auch was rausgekommen bei BBC. Und auf jeden Fall war ich so, ich mache das nie wieder. Und dann kam der Podcast und der Podcast hat mich dann irgendwie komplett hineinmanövriert, noch viel tiefer und dann habe ich verstanden, okay, ich für mich habe vielleicht Sachen abgehakt, aber hier ist der Diskurs so lange noch gar nicht so weit. Hier sind die Leute immer noch nicht abgeholt, es gibt keine Community. Es gibt zum Beispiel ganz gute Communities, auch schon diverse Communities bei anderen migrantischen Positionen in Deutschland, die schon länger hier verweilen, ne? Die so aus Gastarbeiter-Roots kommen und so weiter. Bei uns, also verallgemeinert. Hier gab es eine große migrantische Welle in den 90ern, aber also nicht nur, aber das ist diese riesengroße, wo Millionen Menschen kamen. Und das ist jüngste Geschichte. Das ist so eine junge Geschichte wie die Wendegeschichte, ne? Also wie die deutsch-deutsche Vereinigung, wenn man sagt. Auch da gibt's ja parallele Prozesse der Aufarbeitung und man sieht, wie jung diese Geschichte eigentlich ist, wie unerzählt sie ist. Man sieht sie jetzt erst. Das sind halt 30 Jahre später. Und genauso ist es in dieser migrantischen Generation. Jetzt erst kommen Leute, die ihre Stimmen sich selbst so geframed und erobert haben und ihre Sichtbarkeit erobert haben und können laut auf diese Perspektiven verweisen. Und bei uns ist es genauso. Und ich habe mich damit abgefunden, so ein bisschen, dass ich jetzt in diesem Prozess stecke, dass ich da jetzt nicht so schnell rauskomme aus meinem, ich sag mal, aus diesem Know-how, was ich mir auch selbst krass erarbeitet habe. Es ist eine gute Frage, natürlich. Aber einerseits ist es, was ich mir selbst auferlegt habe, andererseits wird es von außen
auch an
mich herangetragen in Redaktion. Das wird nicht nur an mich herangetragen, das wird natürlich für alle anderen an viele andere migrantische Journalisten herangetragen. Und natürlich wäre es viel schöner zu sagen, okay, hey, wir machen hier alle zusammen und du wirst jetzt irgendwie Wirtschaftsjournalist, weil du hast ja irgendwie BWL studiert oder so, ist ja egal, ob du aus Aleppo kommst oder so, ne? Aber
ist ja vielleicht sogar eine Frage von, also das ist vielleicht auch eine, vielleicht ist es auch bescheuert, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Ist ja vielleicht eine Frage von journalistischer Unabhängigkeit? Nimm mal irgendein anderes Thema. Also wenn ich, keine Ahnung, Vorsitzender des Oldtimer-Clubs bin und ich mache dann was über CO2-Bepreisung bei Benzin, wäre wahrscheinlich irgendwie so die Frage, ja, wie unabhängig bist du eigentlich?
Ja, diese Frage der Befangenheit, das ist immer das, was dann, also das...
Ist das ein Thema?
Naja, das ist ein Thema bei Kolleginnen, die sich auf den Schlips getreten fühlen, vielleicht.
Was passiert da?
Weil sie ein Leninbild...
Ah, okay, also du meinst,
ich habe alles von Ihnen gelesen, alles. Was willst du mir über den Osten erzählen?
Ja, also, diese Befangenheitsgeschichte, ich zum Beispiel war ich in meinem Job beim IFA, das ist ja auch so ähnliche Konklave, so staatlich finanziert vielleicht, ne? Da war ich, ich glaube, die erste in meiner Position, die erste, die so einen Migrationshintergrund hatte, die diesen Job ausgeführt hat, weil man davon ausgegangen ist, dass für solche Jobs im Ausland, wo Deutschland repräsentiert werden soll, keine Migranten in Frage kommen und schon gar nicht die Menschen, die aus diesem Land kommen, auch im Dienst, im diplomatischen Dienst vor allen Dingen. Da durften Menschen bis vor einigen Jahren, und das ist halt nirgendwo geschrieben, aber ich habe ja mit diesen ganzen Experts jahrelang zusammengesessen überall, überhaupt nicht als zum Beispiel in Kasachstan geboren, hättest du nicht nach Kasachstan gehen dürfen als Diplomat.
Weil,
das ist etwas, weil du befangen bist. Das ist die Theorie, das ist die Logik. Also anstatt das als Bereicherung zu sehen, anstatt mit Kusshand die Menschen zu nehmen, überhaupt die all diese kulturelle Erfahrung haben, die diese Knowledge haben, die deine Redaktion, die dein Team bereichern können, die für dich doppelte, dreifache Arbeit leisten, weil sie dir noch aufklären, wie das ausgesprochen wird, was das genau gemeint ist und dass man das auf keinen Fall machen sollte, weil das würde jetzt irgendwie komplett, hättet ihr so viel Krisenmanagement danach.
Boah, jetzt wo du sagst, da gehen jetzt mal Grüße raus an Sergej, einen unserer Tonmeister, der manchmal im Studium mir echt den Arsch gerettet hat, gerade genau mit solchen Sachen, Aussprache, Ding. Und dann denkst du, ja, warum, und das trägst du dann alles in der Redaktion noch mit, indem du das alles nebenher noch quasi leistest.
Genau. Also ich als Beispiel jetzt, ne? Also und viele andere Menschen, die jetzt hier wahrscheinlich in diesen Republika-Hallen.
Aber das hast du ja gesagt, ihr bringt ja die Leute dann auch zusammen aus Wissenschaft, also Leute, die dann auch schon sich so Positionen erarbeitet haben. Würdest du sagen, dieses Ziel von, ich nenne es jetzt mal so salopp, so einen Platz am Tisch mitzureden, ist das erreicht? Oder wo steht man da? Also wie würdest du das jetzt, unfreie Frage, weiß ich, Junge, was ist mit dir eigentlich los? Also der Blick war ja,
alles gut,
wo auf der Prozessleiste stehen wir?
Oh, wir sind ganz am Anfang. Ich sage dir warum. Weil wir ab Juni keine Förderung mehr haben. Also da sind wir bei den Nachhaltigkeitszielen. Ne? Also ich finde es ja ganz schön, wie das alles formuliert ist und die Vorsätze auch. Deutschland sieht sich ja auch zum Glück mittlerweile als Einwanderungsgesellschaft. Und das wird ja politisch seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren auch so ausgesprochen, obwohl es seit Dekaden der Fall ist. Aber was Nachhaltigkeit für solche Sachen angeht, wie unsere basically zivilgesellschaftliche Arbeit, die auch ganz viel auf so Grassroot, Graswurzel-Sachen gebaut ist, ist es wirklich sehr traurig. Und auch was jetzt auch wieder, ne, wir wissen alle, die in der Kultur oder auch Medienbranche sind, wissen um Kürzungen überall. Und auch uns trifft das. Und also es trifft vor allen Dingen diese Menschen, die viele Innovationen, die meisten passieren eigentlich so aus irgendwelchen Grassroots oder kollektiven Vereinigungen von Menschen, von Interessensverbänden, ne, von Gruppen, auch Künstlergruppen und so weiter. Und diese werden dann durch Schweiß und Fleiß groß getragen, weitergedacht, bis sie in irgendeiner Art Mainstream, also wo sie am Mainstream kratzen, sage ich mal so. Wir wurden dann hier mal eingeladen, haben Kooperationen, dies und das und jenes, tauchen in Publikationen auf. Aber für uns bedeutet es immer noch, also ich benutze jetzt das Wort, krassen Hustle. Also dass wir überhaupt davon leben können. Also wir haben alle parallel 1000 Jobs gemacht, damit dieser Podcast laufen kann. Ne? Wir können nicht von diesem Podcast leben, obwohl es, wie du weißt, sehr viel Arbeit ist, einen Podcast zu betreiben. Und es ist das ganze Fördersystem in Deutschland, aber ich gehe auch davon aus, europaweit und auch global, ist krass unnachhaltig, Entschuldigung. Es ist super schwer, es ist super bürokratisch, es ist aufwendig, man muss ständig dasselbe umdenken und den neuen Projekten neuen Namen demselben geben, was man eigentlich arbeiten möchte. Und das ist meine Frage zum Beispiel auch an die 17 Ziele. Man redet die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und ich glaube, also diese ganzen Menschen, also es ist ja so gedacht, dass das an Menschen herangetragen wird, ne? Dieses okay, hey, lasst uns alle zusammen die Welt besser machen im Kleinen von Mikro auf Makro so gedacht. Mhm. Aber die Leute, die das machen, das sind so Ehrenamtler, das sind Vereine, das sind Einzelpersonen, die strugglen am härtesten, weil die Strukturen dafür überhaupt nicht gegeben sind, weil die Strukturen veraltet sind, weil diese ganzen Förderstrukturen elitär sind, diskriminatorisch teilweise, also auf keinen Fall inklusiv. Auch da gibt es Lobbys.
Vor allem auch genau dieses Thema Lobbyverbände, die dann Einfluss nehmen. Wir sind wahnsinnig fokussiert auf wirtschaftliche Kriterien, Kosten, Nutzenrechnungen. Ja. Wenn euch das auch näher interessiert, spreche ich auch auf der Republika mit Maya Göpel, Transformationsforscherin. Da werden wir genau über diese Themen auch noch reden oder haben dann gesprochen, wenn ihr jetzt das dann hört.
Ja.
Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören. Da werden wir diese Fragen auch noch mit aufgreifen und beantworten. Und ich packe mit deine Frage jetzt auch gleich dann noch für Maya mit rein.
Ja.
Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Vielleicht gib mir noch so einen Ausblick.
Ja.
Wo, also weil du hast ja gerade kritisiert, dass es nicht nachhaltig ist. Was sind die Stellschrauben, wo du sagst, da müsste dringend jetzt etwas passieren? An den Stellschrauben müsste man drehen, um eben das zu ermöglichen. Weil, wie du sagst, wir reden davon, wir sind ein Einwanderungsland. Es ist politisch da, es ist in der Luft, aber irgendwie wird nicht danach gehandelt.
Also um das jetzt mit diesen 17 Zielen auch nochmal zu betrachten, fände ich das super, wenn wir uns weiter auf kollektive Prozesse konzentrieren. Also das macht ihr ja nicht anders, das macht die Republika nicht anders, machen wir nicht anders. Und dass diese Sachen also wirklich gefördert werden, gesehen werden und nicht nur ausgebeutet, ausgenutzt und als Blaupause benutzt werden, weil das ist nämlich der nächste Punkt, dass solche Projekte dann oft von etablierten Institutionen als Blaupause verwendet werden, um eigene Formate zu schaffen, anstatt mit uns, also Zivilgesellschaft, Grassroot-Künstlern und so weiter zu kooperieren. Mhm. Also das ist wirklich mein größtes Anliegen, weil das passiert leider, also so krasserweise, traurigerweise auch viel. Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, by the way. Genau, ansonsten sollten wir, also um die Gesellschaft als plural und vielfältig real zu betrachten, also mein ganz großes, also was ich immer wieder anbringe, ist Mehrsprachigkeit. Also unsere Gesellschaft ist nicht monolingual. Wir haben zum Beispiel von Anfang an Russisch und Deutsch senden wollen, einfach weil diese Sprachen da waren. Wir haben auch noch Armenisch, wir haben theoretisch auch noch kasachisch im Team und andere Sprachen. Und wir hätten voll gern gleich so plural gestartet. Und da wurde uns seitens der Förderer gesagt, also warum sollten wir in Deutschland eine andere Sprache als Deutsch fördern? Und das war eine staatliche Förderung. Im Jahr 22, als dann Russland die Ukraine voll überfiel, weil seit 2014 gibt es diesen Krieg eigentlich schon, waren sie dann, wie war das nochmal, ihr wolltet was Russisch senden, weil denen dann erst aufgefallen ist, ach so, es gibt russländische Desinformation, es gibt Imperialismus, auch so, ne?
Dass wir da haben, Sinn machen würde, genau dagegen.
Wir haben seit anderthalb Jahren jetzt diesen Spin-off auf Russisch, der übrigens trotzdem nicht gefördert ist, also bitte alle fördert zu uns. Das machen wir einfach so, das machen wir selbst. Wir würden auch andere Sprachen machen, hätten wir dafür Förderung. Ich plädiere immer dafür, diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft als vielsprachig zu sehen. Und zwar reden auch, ich glaube nur 77% reden ausschließlich Deutsch zu Hause. Also das heißt, 23% der Menschen hierzulande, das ist eine ganz frische Statistik von, ich glaube, vor ein paar Tagen, reden auch in anderen Sprachen, wie zum Beispiel ich mit meinen Kindern. Und das ist die Normalität und das wird auch mehr werden. Und deshalb was anderes ist auch, oder dass ich Quoten fordere. Also warum wird die Gesellschaft nicht eigentlich nach Quoten repräsentiert in den Öffentlich-Rechtlichen, wo also staatliche Strukturen beziehungsweise staatliche Finanzierung vorhanden ist? Ja, das sind so Lösungsansätze.
Das ist jetzt echt blöd, weil das würde ich jetzt wahnsinnig gerne mit dir diskutieren.
Yeah.
Können wir vielleicht gleich noch dann ein bisschen im Anschluss machen oder wir müssen dich nochmal für eine Extra-Folge einladen, weil das tatsächlich ein Thema ist. Da habe ich auch so meine Gedanken zu, auch aus der Erfahrung in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Wir haben noch so zwei Sachen, die wir kurz besprechen müssen. Ja. Hast du einen Motivationssong, der dich motiviert? Wir haben so eine kleine Playlist am Laufen, die, wo du sagst, wenn ich so richtig mich pushen will, den packe ich drauf. Vielleicht sogar was mit Post-Ost-Bezug.
Ach so. Ja, du musst wissen, ich höre fast nur Sachen für die Arbeit.
Also, okay, und ist auch okay. Hast du was, wo du sagst, das war was sehr Inspirierendes, was ich gehört habe oder gelesen habe oder gesehen habe? Oder?
Ja, da muss ich sagen, dass das Inspirierendste, was mir in letzter Zeit passiert ist, auch eine kollektive Erfahrung war. Mhm. Das war eine kollektive, also es war eine Banya mit wenig, also wo man so ausgepeitscht wird von einer Kuratorin und Freundin auch, Elena Malzewa. Sie hat ein künstlerisches Projekt gemacht. Es war eine Banya in einem Projektspace und wir konnten da alle hin und ich konnte mit meinem Baby dahin und hatte Leute, die auf meinem Baby aufpassen und konnte endlich mal sagen, das war das Beste, was mir passiert ist in letzter Zeit.
Okay, also falls es das bei euch in der Gegend gibt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wir haben immer bei uns, weil wir sind der To-Dos-Podcast, hast du so einen Handlungsvorsatz oder ein To-Do, was Menschen tun könnten, um zu sagen, hey, in Bezug auf dein Thema, also auf Post-Ost?
Ja.
Hast du dann euren Podcast zu hören?
Ja, das ist, ja, danke. Das können alle machen in Bezug auf alle Menschen, Mitmenschen, Privilegien nutzen. Also wir alle haben Privilegien, also unterschiedliche sozusagen Erfahrungen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Privilegien, die wir für andere, die diese nicht haben, einsetzen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das geschafft habe, in Redaktion XY zu sein, hole ich Leute rein, die eine bessere zum Beispiel Draufsicht haben auf Themen, die ich persönlich gar nicht so gut kenne. Also das heißt, wenn du irgendwo bist und du einen Platz erobert hast, hol Leute rein, die dich unterstützen können oder Sichtweisen haben, die fehlen. Das ist das, was ich... Und tritt auch für diese Leute ein, also die keine Privilegien haben oder weniger als du. Also ich glaube, das ist das, was wir alle jeden Tag machen können.
Das ist ein wunderbares To-Do. Das nehmen wir so mit. Ich sage vielen herzlichen Dank, Julia Boxler. Hört den X3-Podcast falls man kann euch auch supporten, unterstützen. Ihr habt es gerade gehört, das passiert wirklich aus viel, viel Arbeit, viel Engagement, viel Eigeninitiative. Das kann nicht schaden. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Euro sogar noch übrig. Ich bedanke mich, dass du heute hier bei uns warst und wünsche dir noch viel Spaß auf der Republika.
Dankeschön. Danke, Felix. Und viel Spaß dir.
17 Ziele, der Podcast.